Grüße Sie, liebe Gemeinde. Ich bin zum zweiten Mal bei Ihnen, eigentlich zum dritten Mal, das erste Mal als Gottesdienstbesucher. Ich bin Christian Wolfram, wer mich noch nicht kennt, geboren in München, aufgewachsen und gelebt meist woanders und jetzt wieder da. Ja, warum bin ich da? Nun ja, weil ich mich schon gefreut habe auf dieses Dankeschön-Tütchen von Ehepaar Löw. Ne? Also euch nochmal herzlichen Dank, war schon das letzte Mal so. Bisschen Scherz natürlich, ich habe nicht damit gerechnet. Konkret, nee. Die Konstanze Fund hat in Paul Gerhardt, wo ich jetzt ehrenamtlich bin, vor einigen Wochen gepredigt. Und das war eine klasse Predigt und da haben wir uns unterhalten. Und wo kam er drauf? Ich könnte ja mal wieder kommen. Jetzt bin ich da. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Ja, was ist denn einer Gemeinde zu sagen, zu predigen, die ja schon längst mit Christus unterwegs ist? Ja. Also, ich glaube, wir brauchen als Christen angesichts der Weltsituation zwei Sachen. Das eine ist eine gewisse Herausforderung. Ich bin auf der Herfahrt mit dem Fahrrad, bei dem Wetter hat es ja Sinn, an der Theresienwiese vorbeigekommen. Sie glauben es nicht, wie lang die Schlange ist, derer, die da schon rein wollen und wie viel Polizei da ist. Also zwei Dinge, wo ich denke, Mensch, was sucht ihr Freude und was wird es? Von der ersten Bierleiche habe ich auch schon im Internet gelesen gestern. Und was ist da auch im Hintergrund, dass so viel Polizei sein muss? Ich wurde auch gestoppt auf meinem Fahrrad, aber auf dem Fahrrad ist man eher harmlos. Ja, ernsthaft, gibt mir zu denken und vielleicht sind wir auch hier als Christen ein Stück weit gefordert. Manchmal denke ich, wir sind so irgendwie sprachlos. Wir trauen uns auch nicht wirklich, Christus zu verkünden, weil wir sofort angeflappt, geblafft wird. Und dann hält man doch lieber den Mund, bewegt mich. Aber wir brauchen auch das zweite, Ermutigung. Und ich habe mich jetzt für heute mal erstmal für das Letztere entschieden. Ich sage es offen, ich habe vor einer Weile schon die Predigt geschrieben und dann gemeint, nee, ich nehme eine andere. Zu 1. Johannes 1:1-4. Und zwar mit der Frage, wie können wir Menschen gewinnen, dass sie gerne Mitglied unserer Gemeinde oder Gemeinschaft werden. Das ist sicher ein Thema, was nicht ganz inaktuell ist, sage ich mal. Man kann es ganz allgemein auf den Glauben beziehen, auf die Christenheit oder konkret auf die eigene Gemeinde. Wir sind in guter Gesellschaft. Das war auch das leidenschaftliche Anliegen von vielen, von denen wir im Neuen Testament lesen. Eben auch von Johannes. Und jetzt lese ich aus dem Beginn seines ersten, also weiß ich ja nicht, ob es sein erster war, aber der erste, der also als Nummer eins in die Bibel gekommen ist. Er schreibt, was da von Anfang war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir beschaut haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Wort ist erschienen, wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, welches war bei dem Vater und ist uns erschienen. Was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Und solches schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Ich bete kurz das Gebet, was unser dieses Jahr im Frühjahr verstorbener Alfred Lorenz immer gebetet hat. Zeig uns dein väterliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein noch Recht behalten, so mach uns still und rede du. Amen. Gell, Karl, das kennst du noch. Habe ich übernommen und oft auf Kanzeln zu Beginn gebetet. 4 Punkte habe ich dabei. Ich sage sie vielleicht nicht gleich. Ich beginne mit Sehnsucht nach Freude. Ja, Stichwort Devisen. Damit fange ich von hinten an. Das war ja der letzte Vers, 4. Vers. Solches schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Johannes schreibt also, damit seine Freude vollkommen werde. Das ist ein guter Wunsch, wer hat nicht gerne Freude, klar. Offenbar, jetzt denke ich mal logisch, hat er ja schon Freude. Jetzt geht es ja nur noch ums Vollkommenwerden von dieser Freude. Und hier schon gleich ist die Übersetzung etwas irreführend und auch schwierig. Wenn wir vollkommen jetzt hören, dann denken wir, ja, also perfekt oder irgendwas fehlt. Ja, die ist noch defizitär, so, ja, da muss noch was dazu. Aber bei der Freude gibt es das doch nicht. Freude ist da oder man hat sie eben nicht. Ja? Eine halbe Freude oder was ist ein Unding. Und so ist es auch nicht geschrieben im Griechischen. Das ist ganz schwer zu übersetzen, dieses Wort, dieses vervollständigen oder noch größer werden. Freude kann natürlich größer und kleiner sein, aber hier geht es darum, dass ich Freude gern vergrößern möchte. Ja, es ist geteilte Freude ist doppelte Freude, geteiltes Leid ist halbes Leid, das gibt es also ein Sprichwort. Also Freude möchte teilen. Ich stelle mir so die Schülerin vor, die eine 1 bekommen hat in der Schule, ja, Grundschule. Mama, ich habe eine 1. Ich muss das mitteilen. Das ist doch toll. Weitersagen. Ja? Das ist das Gegenteil von dem, was heute so Freude raffen. Ja? Gier ist, ja, nach dem Motto mehr. Diese Sorte Freude hat ja nie genug. Da muss ja immer noch irgendwas dazu. Und Johannes hat diese Freude, die mitteilt, die sich freut, wenn sie noch größer wird, die Fülle haben möchte. Und deshalb schreibt er den Brief. Ganz offensichtlich. Ist eigentlich wie mit der Liebe, ne? Liebe freut sich, wenn sie andere mit einbezieht. Kleine Geschichte dazu. Macht's anschaulich. Ich war vor vielen Jahrzehnten Zivi in einer Einrichtung in Bethel und einmal kam ich am Sonntagabend zusammen mit dem Chef, dort Hausvater genannt, von einer Fortbildung oder was zurück. Seine Frau macht die Tür auf, begrüßt mich und fällt dann ihrem Mann um den Hals und küsst ihn sehr herzlich. Jetzt stehst du so dabei, ne, fühlst dich ein bisschen als drittes Rad oder willst dich dezent zurückziehen, sie können das nachvollziehen, glaube ich, und dachte, ja, das ist intim, das ist deren Sache, da muss ich jetzt nicht da zugucken. Und da dreht sie sich zu mir um und sagt, bleiben Sie doch, wir haben jetzt uns halt eine Weile nicht gesehen, und lädt mich dann zum Essen ein, zum Abendessen. Merken Sie was? Das war so eine handfeste Frau mit einem Herz auf dem rechten Fleck, tolle Frau. Das war nicht exklusiv, ja, alle weg, sondern, ja, ihre Liebe, sondern inklusiv, wie man es heute sagt, hat andere mit eingeschlossen. Und so ist echte Gemeinschaft auch, echte Liebe, so ist Gott. Der kann ja eigentlich nicht zufrieden sein, Gott ist ja die Liebe, solange es Leute gibt, die ohne ihn vor die Hunde gehen. Kann er nicht, da ist was offen. Und deswegen ist er bis heute unterwegs mit seinem Geist, um Menschen zu gewinnen. Trennung zu überwinden. Ja, es gibt so viele, die fluchen auf Gott. Das tut Gott weh. Nicht, weil ihm das irgendwie kaputt machen würde, er ist souverän. Aber das tut ihm um diese Menschen weh. Der sieht ja, wie es denen geht. Ja, ich denke, wir kennen das alle. Auch die Freude zum Beispiel, wenn neue Leute in die Gemeinschaft kommen. Gerne kommen natürlich. Störer braucht man nicht, aber Störer sind wieder welche, die Leute trennen, ja, die auseinander dividieren. Und sie kennen die Traurigkeit, wenn Leute weggehen. Jetzt, klar, wenn jemand stirbt, wir sind traurig, weil da eine Trennung da ist. Im Glauben sind wir da nicht mehr so traurig. Aber wenn Leute die Gemeinde verlassen, wegen irgendwelchen Beziehungsgeschichten, zum Beispiel, vielleicht auch gar wegen Wegzug, das hat dann andere Gründe, da können wir aber auch noch segnen, das ist vielleicht hier nicht so gemeint, aber ja, Sie kennen das, dieses Gemeindespaltung tut weh. Oder Personenspaltung, wie auch immer. Und jetzt kann man sich erinnern, dass Sünde von Sund kommt und Sund heißt Trennung, Fehmarnsund etc. Dann wissen wir, worum es hier geht. Sünde, Überwindung, Trennung. Mit Moral hat es gar nichts zu tun. So, das war der Punkt 1. Ja? Johannes will Gemeinschaft. Er will seine Freude vergrößern. Ja, er hat auch das Anliegen Gottes. Er möchte Menschen in seine Freude mit einbeziehen, in seine Gemeinschaft. Und jetzt zum Zweiten, der Clou dazu. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Das moderne Wort dazu heißt wow. Das ist mal ein Freundeskreis, oder? Ich habe letzte Woche hier auch über diesen Text in Eichenau gepredigt. Das ist einfach eine Vakanz, da fehlt der Pfarrer und so weiter. Aber was schön ist, die sind so ein bisschen geprägt, dass die nicht so viele Leute im Gottesdienst, aber dass die irgendwie zusammenbleiben. Hinterher vor der Kirche ist mir aufgefallen, die stehen zusammen und unterhalten sich. Man geht nicht gleich nach Hause, ja. Und da dachte ich mir, ja, stellen Sie sich mal vor, da ist Gott dabei und Jesus. Also das ist ja Gemeinde. Das ist eine Gemeinschaft. Also da möchte ich auch dabei sein. Nicht nur der Johannes, seine Freunde sind da, sondern auch der Herr der Welt und sein Sohn. Wenn ich mal eine echte Frage habe, dann wüsste ich, wen ich da fragen könnte. Und da kann man einladen, nicht wahr? Und wohlgemerkt, Johannes schreibt nicht, ja, wenn ihr zu uns gehören wollt, dann müsst ihr das und jenes tun und so weiter, irgendwas mitbringen. Nein, wir schreiben euch, wir verkünden euch, damit ihr dazugehört, damit ihr einfach dazukommt. Wir wollen nicht, dass ihr irgendwas noch dazu bringt, wir haben ja alles. Der Vater ist da, der Sohn ist da. Was wollen wir denn noch irgendwie haben? Aber wir wollen euch dabei haben. Das ist der Unterschied. Und deswegen schreibt er den Brief. Das ist Gottes Liebe. Na, noch einmal das Gegenbild. Die fragt nicht diese Liebe, was nützt mir der oder die, ist ja heute sehr üblich, ja. Du wirst da sehr oft geködert mit allem Möglichen. Welchen Vorteil kann ich aus irgendwelchen Leuten ziehen, aus ihrer Arbeitskraft, aus ihrem Geld und was weiß ich? Was kann ich verkaufen, was kann ich andrehen? Nichts. Dieser Freundeskreis beutet nicht aus, er ist nicht exklusiv, er lädt einfach ein. Komm dazu, so wie du bist. Ja. Gutes Benehmen ist natürlich Pflicht, also bitte keine Pöbeleien, Beleidigungen und so weiter, keine Trennungsabsichten, das passt hier nicht. Wenn du Gemeinschaft willst, komm dazu. Und diese Einladung nennt sich Gute Botschaft, Evangelium. Klingt eigentlich fast zu schön, um wahr zu sein. Wir machen das vielleicht uns manchmal gar nicht so klar, weil uns irgendwo immer wieder in unseren Glauben so diese Pflicht reindrückt. Vielleicht auch ein bisschen ins Gemeindeleben, bitte tu das, tu jenes, kannst du nicht hier und da. Erst einmal sind wir eingeladen in eine Gemeinschaft. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Jetzt fragen wir Johannes, ein Brief schreiben, das ist ja nun relativ einfach, wie Gemeinschaft mit Brief, also wie sieht denn das eigentlich aus? Briefe schreiben kann ja eigentlich jeder. Wie entsteht denn Gemeinschaft jetzt, wenn du deine Briefe verschickst, vermutlich an mehrere Gemeinden, ich weiß es nicht, wie er es gemacht hat. Ich versuche es mal konkret zu machen. Der Anfang seines Briefes ist ja auch ein wenig verschachtelt. Ich versuche es mal hörbarer zu machen. Hintergrund ist der Johannes, das war ein Fischer. Ja, das war kein Schriftsteller wie Cicero oder Homer oder auch so ein Gebildeter wie der Paulus. Aber einer, der so eine innige Beziehung zu Jesus hatte. Also in meiner Formulierung, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, wir übrigens, ja, mit unseren Augen, was wir erlebt haben und unsere Hände angefasst haben, das war das Wort des Lebens. Das Leben ist wirklich auf die Erde gekommen. Wir haben es gesehen. Wir bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist. Wird jetzt auch nachhaltig sein, sagen können. Das ist ja so das absolute Wort zur Zeit. Also das Leben, das bleibt. Also was verkündet er uns? Was er gehört hat, was er gesehen hat, was er erlebt hat und was seine Hände angefasst haben. Das Ganze in Wir-Form, weil er ist gar nicht alleine. Ist ja schon eine Gemeinschaft da. Ja, gehört mit eigenen Ohren, gesehen mit eigenen Augen, angefasst mit eigenen Händen. Das ist sinnlich, das ist nicht Theologie, das ist Erleben. Das ist nicht ausgedacht, das ist nicht nur geglaubt, für wahr gehalten, das ist real erlebt. Und gemeint ist natürlich Jesus persönlich. Und das versuche ich jetzt mal plastisch zu machen. Johannes hat seine Stimme gehört. Jeder Mensch hat ja so eine ganz besondere Stimme. Ich habe vor einer Weile erst die Woche jemand angerufen. Gibt's ja verschiedene, er war Anrufbeantworter dran, verschiedene Texte, je nachdem, manche ist alles klar, aber jetzt hat die Person noch mal nicht ihren Namen genannt. Aber was ich sagen will, ich habe die Stimme gekannt. Da wusste ich, nicht verwählt. Und dann habe ich aufgesprochen, sonst mache ich das nicht, weil ich ja nicht weiß, bei wem ich da lande. Aber hier Stimme. Diese Stimme, das war auch damals garantiert so, die einzigartige Stimme, die Johannes von Tausenden wiedererkennen würde. Mir fällt da diese Maria Magdalena ein. Kennen Sie die Geschichte, das Grab am Ostern? Das ist die Frau, die einem vermeintlichen Gärtner begegnet. Jesus ist in ja verschiedenen Aufzügen dann erschienen. Vielleicht auch als Zeichen, dass er heute in verschiedenen Personen erscheinen kann. Wie dem auch sei, sie erkennt ihn nicht. Ja, sie kennt die Geschichte, wo hast du ihn hingelegt? Hast du ihn geklaut, die Leiche und so? Und dann sagt er nur, Maria. Maria. Geht's mir durch und durch, ja. Die ganze Beziehung. Das war die Auferstehung für die Maria. Da wird der Gärtner zu Jesus. Sie fährt herum und wirft sich ihm entgegen. Sie haben die Geschichte wahrscheinlich im Ohr. Ja, diese Stimme. Oder jetzt bringe ich mal was jetzt da nicht steht. Johannes schreibt ja mal an der Stelle, er lag an der Brust des Herrn beim letzten Abendmahl. Jeder Mensch hat so einen Körpergeruch, so was ganz Eigenes. Ich weiß, es ist vielleicht sehr weitgehend. Ich meine es auch nicht negativ in irgendeiner Weise, aber da erkennst du jemand auch oft dran. Der Johannes, der hat das in der Nase einfach, wie Jesus war, wie er auch gerochen hat. Gut, natürlich, aber ja. Ich wollte nur sagen, Gott kann so real sein, so unglaublich sinnlich real. Naja, und dann hat Johannes das Leben gesehen, erlebt, die Heilungen, hat zugeschaut, wie verzweifelte Leute angefangen haben zu strahlen, weil sie gesund geworden sind oder weil sich irgendwas gelöst hat. Ja. Wie Betrüger zu Gönnern wurden, wie Todgeweihte oder sogar Tote in jubelnde Jesusfreunde sich verwandelt haben. Ja, die Lazarus-Geschichte ist ja so eine Sache. Also, die hat ja alle, die dabei waren, umgehauen. Und Johannes war ja dabei. Und der hat auch gestaunt und hat sich mitgefreut. Und er hat an Ostern erlebt, wie der Herr wieder da war. Das Leben gesehen, das war beim Vater und ist uns erschienen. Und das muss er doch einfach weitersagen und bezeugen. Und er hofft, dass sich Menschen davon überzeugen lassen, sich darauf einlassen und es auch erleben und in diese Gemeinschaft mit hineinkommen. Also ihr merkt, ich bin fasziniert von dieser realen Leiblichkeit, von der Johannes so unbeholfen schreibt, aber in meinen Augen so total echt. Paulus war ein Theologe, alles richtig, aber dieses, naja, er hat es eben auch erlebt. Jetzt fragen Sie zuletzt, jetzt bin ich beim letzten, vierten Punkt, was sollen wir denn damit machen? Herr Wolfram, ist ja alles klasse, aber was sollen wir damit machen? Ja, ihr Lieben, ich weiß, was kommt, wenn der geschützte Kirchenraum verlassen wird. Als erstes tritt mir einer auf die Füße, real oder im übertragenen Sinn. Dann nimmt mir einer die Vorfahrt, real oder im übertragenen Sinn. Dann zu Hause bin ich konfrontiert mit dem Ärger der letzten Woche und neuer kommt hinzu und so weiter. Wir haben viele Predigten gehört. Die Frage ist immer, und dann? Nichts Neues. Aber ich schaue wieder zu Jesus und in diese Gemeinschaft seiner Freunde da. Das war auch nicht der Ausflug in den Himmel all inclusive. So, ja, Urlaub von der Welt und so. Also wenn man sich die Evangelien durchliest, da jagt ein Problem das nächste. Und für Jesus war das jetzt auch nicht so einfach. Der konnte sich ja nicht mal ausruhen, ja. Wer bei Sturm im offenen Boot schläft, muss schon müde sein, oder? Also echt. Aber bei ihm war kein Problem ein echtes Problem. In ihm war Gott persönlich da. Und mitunter fragte er hinterher, wenn mal wieder eine hoffnungslose Situation geklärt war, wo ist euer Glaube? Oder warum seid ihr so furchtsam? Und ich stelle mir vor, wie sich die Jünger und der Johannes dabei sich dann so betreten angucken. Eigentlich war es nicht nötig, ne? Ja, beim Happy End hinterher ist alles klar, ist alles einfach, aber vorher, da sind die Dinge heftig. Ja, was machen wir jetzt mit dem in unserem eigenen Leben? Lassen wir uns einfach auch wieder einladen in die Gemeinschaft mit Jesus und seinem Vater und vielen anderen, die da auch schon sind. Die würden sich einfach schlichtweg freuen. Ich mache mir das immer wieder auch so unterwegs klar, in welcher Gemeinschaft ich leben darf, immer wieder eingeladen werde. Mich spül's auch manchmal in die Probleme rein und dann bist du halt nicht besonders geistlich oder entgegenkommend oder liebevoll. Ich meine, ich glaube, wir wissen, wovon wir reden. Aber die Einladung steht. Und lasst uns aus dieser Gemeinschaft heraus diesen immer übergriffigen Realitäten. Ja, die kennen ja keine Gnade. Die Realitäten, die da so auf ins Leben rein wollen, lasst uns mit denen mutig entgegentreten. Ich denke da an, wo ist euer Glaube? Warum seid ihr so furchtsam? Und mit den anderen bitten, wie der Petrus, wie er am Versinken ist, Herr, hilf! Und die Sache war dann schon wieder geklärt. Es ist wirklich so, mit Gott im Freundeskreis, da verändert sich jede Situation. Und ich glaube, das brauchen wir, aber das brauchen auch viele draußen. Und wenn wir in dieser Gemeinschaft erst einmal sind, dann können wir auch so einladend sein. Und ja, manche lassen sich einladen, andere weniger. Aber das ist ja, was Gott schon seit Jahrtausenden beschäftigt. Wir sind unterwegs in der Gemeinschaft, laden ein mit Johannes und mit Gott und Jesus und freuen uns drauf. Und jetzt sind wir nachher auch wieder zum Abendmahl eingeladen in seine Gemeinschaft. Und ich glaube, was Besseres kann uns nicht passieren. Also ich würde nicht tauschen mit der Wiesen und mit dem Alkohol und außerdem kostet so viel und so weiter. Nichts gegen die Wiesen. Wird auch Zeit, dass ich mal wieder hinschaue, aber ich weiß, welche Gemeinschaft mein Herz hat. Amen. Und der Friede Gottes, ja, der uns in den Realitäten des Lebens ruhig sein lässt, bewahre uns in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Amen.